Guten Morgen miteinander. Der König lebt. Halleluja. Amen. Ja, das habe ich hören. Der König lebt. Wir haben in den letzten Predigten von mir Daniel, das Buch Daniel angeschaut, Kapitel 1 bis 6 und letztes Mal Kapitel 7, die ersten 12 Verse. In diesen 12 Versen haben wir etwas gesehen, dass sich mehrere davon gesehen, dass mehrere Weltreiche sich ablösen. Der Unterschied zwischen diesen 6 ersten Kapiteln und dem, was jetzt kommt, in den ersten Kapiteln haben wir sehr viel mitbekommen, wie das Leben eines gläubigen Menschen, eines gottgläubigen Menschen aussehen kann. Mit seinen Anfechtungen, seinen Kämpfen, seinen Bewährungen. Da war ja Daniel und seine drei Freunde, die wollten nicht von den Speisen essen an des Königstisch, Kapitel 1. Kapitel 2 sollten dann die Weisen umgebracht werden, weil sie des Königs Traum nicht erklären, nicht wissen konnten. Daniel konnte da die Lösung bringen, dank Gottes Eingreifen. Im Kapitel 3 haben wir dann die drei Freunde Daniels gesehen, wie sie sich bewähren mussten, weil sie sich nicht vor einer Götzenstatue niederwerfen wollten und sie kamen in den Feuerofen. Gott hat sie daraus befreit. Im Kapitel 4 und den weiteren haben wir dann eben gesehen, wie der Kampf weitergeht. Da war die Löwengrube und da waren Verleumder und so weiter. Und jetzt im Kapitel 7 kommt ein kompletter Wechsel. Es geht nicht mehr um das persönliche Ergehen der Freunde und Daniel, sondern es geht um Weltgeschichte. Und in den ersten 12 Versen dieses 7. Kapitels haben wir etwas davon gesehen. Es beruft sich aus dieses Kapitel schon bereits auf das Kapitel 2 mit der Statue, wo ja das Haupt war und dann die folgenden Teile dieser Statue jeweils mit anderen Substanzen, also Gold, Bronze, Silber und dann Eisen und Eisen mit Ton vermischt. Und wir sehen im Kapitel 12, dass hier einiges aus diesem Blick hinübergenommen wird. Es nimmt Bezug darauf. Aber dann wird ganz besonders das vierte Reich geschildert. Es tritt auch sehr speziell auf, denn in seiner Symbolik entspricht es irgendwie nicht den anderen Reichen. Waren die ersten drei Reiche mit Löwe, Bär und Panther verglichen, also real existierenden Tieren, die wir auch im Zoo anschauen können, so hat das vierte Tier überhaupt nichts mit irgendeinem solchen real existierenden Wesen zu tun. Das Einzige, was Daniel dann sieht und schildert, das sind die Zähne wie aus Eisen oder die Krallenfüße mit Krallen wie aus Bronze oder ja, Eherne. Und So können wir eigentlich dieses Tier gar nicht einordnen. Und das ist wichtig, dass wir diesen Unterschied sehen von den Tieren. Und es fällt auf, ja, dass das letzte Tier besondere Aufmerksamkeit bekommt. Die anderen drei Tiere werden verhältnismäßig kurz geschildert. Und dann bleibt der Text stehen bei diesem vierten Tier. Aber was noch überwiegt, auch wenn dieses vierte Tier im Fokus ist, sehen wir, dass auch dieses vierte Tier nicht das Ziel der Offenbarung von Daniel ist. Es geht in dieser Offenbarung nicht darum, dieses vierte Tier in erster Linie zu erklären. Daniel und mir scheint eben Gott hat eigentlich ganz anderes im Sinn. Ich möchte zurückgreifen noch einmal auf die paar letzten Verse der vorherigen Predigt, also da wären die Verse 9, 10, 11, um den Zusammenhang dieses Wechsels von den Tieren zu dem eigentlichen Ziel der Botschaft zu sehen. Da sagt Daniel oder schreibt: Ich sah, Vers 9, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee, das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Und dann der zweite Teil, also Vers 11, steht dann, dass das Tier getötet wurde, sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Das war der Schluss der letzten Predigt. Da war also einer, wir sehen in den Himmel hinein, in den himmlischen Gerichtssaal, und da sehen wir Gott. Gott, der Vater, wie er beschrieben wird, auf dem Thron. Und jetzt lesen wir weiter in den Versen 13, 14. Ich werde nicht den ganzen Text jetzt in einem durchlesen, sondern abschnittweise werden wir durchgehen. Gugu. Ja. Und zuerst möchte ich mal die Verse 13 und 14 anschauen. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Also wir sehen, dass diese Botschaft weitergeführt wird, die Daniel in Versen 9, 10, 11 schon begonnen hat. Und das ist doch schon mal ganz interessant, was wir da lesen. Wir werden also in den himmlischen Gerichtssaal entführt. Throne wurden aufgestellt, haben wir gesehen vorher in den Versen. Eine ehrwürdige Person, er wird beschrieben als alter Mann. Von daher kommen auch diese Märchen, Gott sei ein alter Mann mit langem weißem Bart und so weiter. Aber das will natürlich ganz anderes hervorheben. Dieser Mann ist ehrwürdig, er ist ewig, er ist heilig. Da er von ihm ausgeht ein feuriger Glanz, seine Erscheinung ist ehrfurchtgebietend. Da ist nicht ein alter, gebrechlicher Mann, sondern da ist einer mit Autorität. Was er sagt, geschieht im Himmel und auf Erden. Gott. Wir sehen hier also Gott auf dem Richterthron und wir sehen, wie das Tier, und der da große Reden führt, beseitigt wird. Und dann lesen wir in Vers 13 wirklich etwas, ja, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich möchte den Vers nochmal lesen, 13, wir sehen ihn hier. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Also zu diesem lebendigen Gott, der da auf dem Thron sitzt, kommt einer, wird einer hingebracht, zu ihm geführt, es heißt hier, mit den Wolken, der einem Menschensohn gleich war. Den Begriff Menschensohn finden wir im Neuen Testament, denn den bezieht Jesus selbst auf sich. Und immer wieder erwähnt er das in den Evangelien, der Menschensohn. Und zeigt, ich bin dieser Menschensohn. Und dann lesen wir hier in Daniel, mit den Wolken wird er hingeführt. Wir haben nun also zwei unterschiedliche Personen hier in diesem Gerichtssaal. Die eine Person uralt, ehrwürdig, machtvoll, mit höchster Autorität. Vor ihm sind alle irdischen und satanischen Mächte, und darauf komme ich noch zurück, sie sind entthront, vernichtet oder abgesetzt worden. Und dann ist die zweite Person, die mit den Wolken vor diese erste ehrwürdige Person kommt. Und was geschieht jetzt hier? In Vers 14, diesem, der mit den Wolken kommt, der Menschensohn, bekommt Macht, Ehre und das Reich, das ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Nationen dienen sollten. Und sein Reich hat kein Ende. Das ist die Botschaft dieser Offenbarung. Das ist das Ziel, sei es der Daniel-Offenbarung oder der Offenbarung des Johannes und überhaupt auch die Endzeitreden Jesu gipfeln in diesem Ereignis und nicht in all dem, was vorher geschieht. Aber das ist uns natürlich auch berichtet, hier in Daniel ziemlich kompakt. Um mehr in die Details zu kommen, brauchen wir Parallelstellen. Wir haben hier, und das möchte ich betonen, da bin ich überzeugt, und das hat auch Gerhard Meyer in der Auslegung über das Buch Daniel, sieht das so, dass hier eine Prophezeiung ist auf die Himmelfahrt und Thronbesteigung des Herrn Jesus. Und ich möchte das auch an einigen Parallelen im Neuen Testament darlegen. Jesus selbst sagt in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Im Buch Daniel haben wir jetzt gelesen, dass diesem Menschensohn, der zum Uralten, zu Gott gebracht wird, die Macht gegeben wird über alle Welt. Himmel und Erde ist in meiner Macht, in meiner Gewalt, mir ist es gegeben. Jesus sagt das selber, steht dazu, als er den Missionsbefehl gibt. Das ist die Grundlage des Missionsbefehls, das ist die Grundlage überhaupt unseres ewigen Lebens. Wenn das nicht so wäre, dann wäre alles andere umsonst, was wir lehren. Zweitens, als Jesus, das ist Lukas 24, 51, am Ende, bevor er in den Himmel hinweggenommen wurde, lesen wir, und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Und dann gehört Apostelgeschichte 1, 9 hinzu, und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Also Benny hat ja mal etwas über diese Wolke gesagt, die Herrlichkeit des Herrn, die Wolke signalisiert die Gegenwart Gottes, sie war da in der Stiftshütte, im Zelt in der Wüste, ist die Wolke gekommen und hat die Gegenwart Gottes versinnbildlicht. Gott war gegenwärtig in dieser Wolke. Später dasselbe im Tempel Salomos, Gott war gegenwärtig, als er mit der Wolke diesen Tempel erfüllte, die Herrlichkeit des Herrn war da und niemand konnte hineingehen. Und in Hesekiel lesen wir, wie diese Wolke Schritt für Schritt aus dem Tempel, aus dem Tempelplatz, aus Jerusalem und auch von der Welt hinweggeht. Und dann lesen wir in der Geschichte auf dem Berg der Verklärung, wie Jesus hier in einer Wolke wieder erscheint mit Mose und Elia. Die Wolke kommt zurück in Jesus Christus. Und in der Himmelfahrt lesen wir, mit der Wolke wird er hinweggerückt aus dem Blickfeld der Jünger. Und hier in Daniel lesen wir, was geschehen ist. ist mit der Wolke vor Gott gebracht und hat hier die Herrschaft, den Thron übernommen. Das ist so etwa die Botschaft. Und jetzt noch eine kompakte Zusammenfassung, die wir in Offenbarung 12, Vers 5 finden. Da ist erklärt, ich kann das nicht alles auflisten, aber es steht dann da, die Frau hat ein Kind geboren, sie gebor einen Sohn, einen Knaben. Und dann, das haben ja die Engel der Maria schon verkündigt, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und dann steht hier, ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Hier erfüllt sich das, oder hat sich erfüllt, was hier in Daniel Buch steht. Etwas ganz Spannendes ist das. Unglaublich. Also Jesus hat mit der Himmelfahrt den Thron Gottes, den Thron bestiegen, bei dem er herrscht. Von daher, es gibt ein Lied, der König regiert. Alle Zeit. Und so ist es. Seit da regiert der König Jesus, regiert und ist auf dem Thron. Ihm ist alle Gewalt gegeben, wie er es gesagt hat, im Himmel und auf Erden. Und noch etwas. Jesus hat sich diesen Thron im Himmel nicht erkämpfen müssen. Er hat ihn am Kreuz erkämpft. Es ist vollbracht. Alles ist erfüllt mit seinem Kreuzestod, mit seiner Auferstehung, die Bestätigung des lebendigen Gottes, mit seiner Himmelfahrt, die Thronbesteigung im Himmel. Aber etwas, und das sehen wir eben auch in diesem Danielbuch, ist vorher geschehen. Und das können wir oft nicht ganz einordnen. Der Teufel wurde in dieser Phase aus dem Himmel rausgeworfen. Ich sage das so salopp. Mit seiner ganzen Macht, die er vorher hatte. Er hat keinen Zugang mehr im Himmel vor Gottes Thron. Das ist wichtig für uns zu wissen. Der Teufel, der Satan, die alte Schlange und so weiter, wie er auch genannt wird, ich komme darauf zurück, ist entthront. Aber nun wollen wir zuerst mal auf den Menschensohn zurückkommen. Der Apostel Paulus beschreibt in Philipperbrief Kapitel 2, wie Jesus die Herrlichkeit Gottes verlassen hat. Er ist Mensch geworden und ans Kreuz gegangen für unsere Schuld und Sünde. Und dann lesen wir dort im Philipper, nachdem er wieder zurückgegangen ist, seine Herrlichkeit übernommen hat. Wir lesen dann, und in dem Namen Jesu sollen sich beugen, das Lied haben wir gesungen, im Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wo ist das Amen? Ja. Ja, es ist so. Das ist Tatsache, das ist geschehen. Das muss nicht erst geschehen, das ist. Wir leben jetzt in der Zeit eines Machtkampfes. Allerdings ist der Sieger schon bekannt. Daniel hat diese Dinge gesehen und wir lesen in Vers 15, ich war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Nun, ich denke, er war nicht entsetzt über die Thronbesteigung des Menschensohnes, als vielmehr über das, was eben vorher noch geschah. Und so kommt Daniel zum, ich werde das mal wegnehmen, kommt Daniel weiter in Vers 16, und ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichte. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Also Daniel will mehr wissen. Ihn lässt dieses vierte Tier nicht in Ruhe, denn wir lesen diese vier großen Tiere, er sagte mir, was es bedeutet. Nein, zuerst das. Vers 16, Daniel will mehr wissen, er will mehr wissen über das Horn, er will mehr wissen über das vierte Tier. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht immer noch um ein Traumgesicht. Dieses Traumgesicht ist nicht ein reales Ereignis, sondern das ist eine Vision, die er sieht, und die muss er irgendwie in Worte fassen, und das sind Bilder. Er spricht hier in Bildern. Der Engel weiß Bescheid und gibt ihm Erklärungen. Und jetzt kommen wir zu diesem Vers 17. Da lesen wir, diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Die vier Tiere sind vier Könige. Es heißt hier jetzt eben vier Königreiche, und das ist von mir aus besser übersetzt. Weil es geht nicht nur um eine einzelne Person bei diesen vier Tieren. Und das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. In gewissen Übersetzungen, ich habe vorbereitet mit der Zürcher Übersetzung, jetzt habe ich Luther, in der Zürcher Übersetzung werden Könige genannt. Aber der Vers 23 zeigt zum Beispiel, dass es sich hier um ein Reich handelt und nicht nur um eine Person. Das Tier ist ein Reich, und jedes Reich wird abwechslungsweise von verschiedenen Königen regiert. Aber jedes Reich hat irgendwie eine zentrale Königsperson, die hervorgehoben wird, weil sie entweder in Bezug aufs Volk Israel oder in Bezug auf endzeitliche Fragen wichtig sind. So haben wir beim Löwen oder beim einen Tier, bei dem babylonischen Reich, haben wir den Nebukadnezar. Das ist die zentrale Figur in diesem Königreich. Im Königreich der Meder und Perser nennt uns die Bibel zuerst einmal Darius, den Mederkönig, und dann Kyrus, den Perserkönig im Buch Daniel. Später kommen dann noch Artaxerxes und so weiter zur Zeit von Nehemia und Esra und der Esther. Aber diese Könige damals, die später gekommen sind, haben nicht unbedingt eine Bedeutung in Bezug auf die Endzeit, auf die Weltgeschichte. Sie sind hier auch nicht erwähnt. Das griechische Reich, wenn wir dann im Kapitel 8 kommt das mehr zum Zug, da ist vor allem der Antiochus Epiphanes im Zentrum, aber das war ein kleiner Kerl. Die Bibel müsste doch über Alexander sprechen, warum macht sie das nicht? Weil Alexander endzeitlich keine Bedeutung hat. Hingegen Antiochus Epiphanes schon. Obwohl das nur eigentlich eine kleine, fast unscheinbare Figur war. Aber hat so viel getan und findet dann eben diesen Platz, auch wenn er nur in den Apokryphen namentlich erwähnt ist. Wir gehen weiter, ich lese Vers 18, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Es ist ja schon interessant, was hier steht. Oder ist das am falschen Ort? Moment, schnell. Ich muss schnell eins weiter schauen. Nein, gut. Entschuldigung, das ist irgendetwas da mit meinen Folien nicht ganz dort, wo ich es eigentlich wählen kann, aber es macht nichts. Die Heiligen, lesen wir, des Allerhöchsten werden das Reich erben und auf ewige Zeiten behalten. Wer sind diese? Diese Heiligen, ja, wir, ich möchte hier mal ein paar Dinge da kommen wir doch noch zu dieser Folie, aufzeigen, wer diese Heiligen sind. In den Sendschreiben der Offenbarung sehen wir die sieben Gemeinden. Und da wird aufgezeigt, wie sich die Gläubigen in der Welt im Kampf mit den Mächten des Widersachers Gottes abgeben müssen. Sie werden angegriffen, sie werden versucht, Verführungen ausgesetzt, verleumdet und verfolgt. Sie versammeln sich die Heiligen, in den Briefen wird ja immer wieder an die Heiligen zu Korinth und erwähnt. Sie versammeln sich als Gemeinde Gottes in unterschiedlichem Umfeld. Sie brauchen Gottes Wort, um standhaft zu bleiben. Da sind die Heiligen. Sie sind aufgefordert, in diesen Sendschreiben und den Briefen zur Heiligung, zum Zeugnis, zur Liebe, zur Reinheit. Die Tugenden Gottes werden an den Gläubigen sichtbar, wenn sie mit Christus verbunden sind, mit ihm leben. Und sie werden durch den Heiligen Geist durchgetragen, geführt, und sie werden zu Überwindern in diesem Kampf. Und jetzt, was wird diesen überwinden? Wir sehen hier die Belohnungen, die in diesen Sendschreiben stehen. Sie werden essen vom Baum des Lebens. Sie bekommen die Krone des Lebens. Sie bekommen das Manna, das ist das Brot des Lebens. Den weißen Stein, das ist wie der Pass. Wenn wir nach Israel wollen, müssen wir einen Pass haben. Da reicht nicht mal mehr eine Idee. Das ist der Pass, der weiße Stein mit dem Namen drauf, der über alle Namen ist. Ich gehöre zu Christus. Der Stein, der die Gerechtigkeit und den Eintritt ins himmlische Reich besiegelt. Sie bekommen Macht, sie bekommen den Morgenstern. Wir haben gesehen, er wird sie mit eisernem Stabe weiden, Offenbarung 12, Vers 5. Wir werden mit ihm regieren, das kommt dann noch. Sie bekommen das weiße Kleid, das Kleid der Gerechtigkeit. In der Offenbarung heißt das, das sind die ihnen nachfolgenden Werke, die Werke der Heiligen. Sie machen sie nicht gerecht, sondern es sind die Werke, die sie aus ihrer Gerechtigkeit, die sie von Gott haben, schon bekommen. Und sie sind eingetragen im Buch des Lebens. Sie werden zu einer Säule im Tempel. Das muss man sich jetzt nicht so bildlich vorstellen. Ich bin nun so eine Säule wie hier mittendrin und man sieht nicht mehr nach vorn. Und dass der Tempel nicht zusammenfällt, sondern es heißt, sie werden beständig in der Gegenwart Gottes sein. Sie werden zu tragenden Personen im Reich Gottes. Säule im Tempel und das Höchste in Offenbarung 3, 21. Wer überwindet, soll mit mir auf meinem Thron sitzen. Und wisst ihr, wem das gesagt ist? Das ist der Gemeinde zu Laodicea gesagt. Die Gemeinde, bei der kein guter Faden mehr dran ist. Aber wenn sie umkehren, wer umkehrt und sich ganz auf Christus hinwendet, wird auch diesen Lohn mit empfangen. Die Heiligen, das ist die Gemeinde Gottes des Alten und Neuen Bundes, die Gläubigen an Jesus Christus, die ihrem Herrn nachgefolgt sind in ihrem Leben. Nicht Lippenbekenner, sondern Überwinder des Bösen in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen Verse 19 bis 22. Danach hätte ich gern genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als die anderen, ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen, Ähren, Klauen, das um sich fraß und zermahnte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb, und über die 10 Hörner auf seinem Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem 3 ausfielen, und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete, und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie. bis der kam, der uralt war und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten, und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Daniel will mehr Informationen über dieses vierte Tier. Nochmals werden die auffälligen Unterschiede zu den anderen Tieren erwähnt. Das Besondere aber ist, dass es Hörner hatte und vor allem dieses eine Horn. Diese 10 Hörner und das eine Horn. Das Tier ist also mehr als ein König. Es ist ein Reich, es ist eine Machtstruktur. Auf dieser Machtstruktur baut diese Welt auf. Die 10 Hörner sind 10 Könige. Es heißt nicht, dass diese 10 Hörner nacheinander gewachsen sind. Wir sehen das Tier mit den 10 Hörnern. Weg, hier ist es. Es kommt aus dem Meer, wenn wir das lesen in Offenbarung 13 zum Beispiel. Und da ist es noch anders beschrieben. Es hat dort noch 7 Häupter und so weiter, aber die 10 Hörner sind dort ebenfalls dabei. Und das eine Horn, das 3 andere entfernt, das sieht Daniel. Und wir sehen, dass dieses Tier eigentlich nicht ein kompaktes Reich ist. Die 7 Köpfe zeigen, das hat ganz verschiedene Perspektiven, dieses Reich. Es hat ganz verschiedene Ausrichtungen. Wir lesen auch nicht, auf welchen Häuptern diese 10 Hörner waren. War es nur auf einem Haupt? Oder waren die verteilt auf die 7 Häupter? Wir lesen das alles nicht. Aber wir sehen, dass hier ein System entsteht. Dieses Tier ist ein politisch-wirtschaftliches System, das die ganze Welt beherrscht. Die 7 Köpfe und die 10 Hörner weisen darauf hin, es geht nicht nur um eine Region in dieser Welt, es geht nicht nur um die Größenordnung eines Reichs Babylon oder Griechenreich oder Römisches Reich, sondern es geht um ein Weltreich. Es geht um die ganze Welt. Und die ganze Welt ist in diesem Tier symbolisiert. Dieses Tier hat eine Macht, das die ganze Welt umschließt. Und aus diesem Tier, die 10 Hörner, wir lesen von den 10 Hörnern eigentlich nichts, was die machen. Nichts. Wir lesen nicht, was sie tun, wir lesen nicht, wo sie wohnen und wir wissen auch nicht, wie sie heißen und wer das ganz genau ist. Die Bibel sagt über diese 10 Hörner nichts, nur dass sie da sind. Und dass vor diesem einen Horn 3 ausgerissen werden. Und nun ist der Fokus auf diesem einen Horn. Wir sehen, das ist das einzige Horn, das Augen hat und das einen Mund hat, das redet. Es fokussiert sich alles auf dieses eine Horn. Und da müssen wir nicht lange spekulieren, wer diese anderen 10 sind oder wer diese 7 Köpfe sind und so weiter. Da kommen wir überhaupt nicht weiter, das ist Quatsch. Die Bibel fokussiert sich auf dieses eine Horn. Aber dieses eine Horn kommt heraus aus diesen Machtstrukturen. Und wenn wir dann in der Offenbarung nachlesen, Kapitel 12 oder Kapitel 13, dann sehen wir, dass dieses Tier im Gegensatz zu Löwe, Bär und Panther seine Macht direkt von dem Tier hat oder von dieser Person, die aus dem Himmel hinausgeworfen wurde. Wir lesen in der Offenbarung, dass der Satan hinausgeworfen wurde und dort wird er beschrieben als die alte Schlange, der Drache, der Satan, der Teufel, diese 4 Namen. Und dann lesen wir in der Offenbarung, dass dieser Drache dem Tier und im Speziellen diesem Horn, das Augen hat und redet, Macht gibt. Und wir sehen, dass sich das alles auf dieses eine Horn konzentriert. Das sehen wir eigentlich schon hier im Daniel. Der Drache wurde zornig über die Frau. Ich habe vorhin gelesen, Offenbarung 12, Vers 5, wie das Kind entrückt wird und die Herrschaft übernimmt. Und jetzt lesen wir, der Drache, der ist auf die Erde geworfen vorher, wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und das ist der Machtkampf, in dem wir stehen. Es ist der Machtkampf, den der Satan selbst ausficht in dieser Welt, um möglichst diese Welt aus den Angeln zu heben. Der Teufel versucht alles. Und wen packt er? Er packt diejenigen, die abstammen von diesem einen, der in den Himmel entrückt wurde, von Jesus. Die das Zeugnis Jesu haben. Ich habe heute kurz, so bevor wir abfahren mussten, im Open Doors Heft gelesen. Und da steht, dass die Grenze von 100 Millionen Christen, die in dieser Welt verfolgt werden, längst überschritten ist. 100 Millionen Christen. Wisst ihr was? Das ist etwa 15 Mal die Bevölkerung der Schweiz. Können wir uns das vorstellen? Ungefähr 15 Mal die ganze Schweiz steht unter Verfolgung auf dieser Welt. Und dann sind da vielleicht noch Schwarzziffern. Und das sind nur die Christen. Es ist ein Kampf in dieser Welt im Gang. Und dieser Kampf, der wird erst aufhören, wenn Christus offenbar wird in dieser Welt. Er regiert vom Himmel. Aber der Satan ist auf die Erde geworfen. Und er hat Wut, ist zornig und steht im Kampf. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 12, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern die Mächte, die himmlischen Mächte, die Dämonen. Er ist nicht mehr im Himmel. Wir wissen von der Bibel her, dass es mehrere Stufen gibt, himmlische Stufen. Paulus sagt, er sei in den dritten Himmel entrückt worden. Wir sehen den Satan nicht. Wir sehen seine Dämonen nicht. Sie sind für uns nicht sichtbar, aber sie sind auch nicht im Himmel. Sie sind nicht da, wo Gott zu Hause ist. Nicht da, wo Jesus zu Hause ist. Sie sind dort, da ist eine Grenze, da können sie nicht mehr hin. Aber sie haben Macht hier auf der Erde. Sie haben nicht Fleisch und Blut. Es sind die Geister, die hier kämpfen, die Geister, die Dämonen und so weiter. Das gibt es. Das ist nicht irgendwelche Fiktion, irgendwelche Märchen. Das ist Realität. Und mit diesen Mächten haben wir es zu tun. Und diese Mächte haben Macht über Menschen, die nicht zu Christus gehören. Wer nicht das Siegel Gottes, den Heiligen Geist in sich hat, ist automatisch abhängig von diesen Mächten. Und die wissen das nicht mal. Der Teufel wurde aus dem Himmel geworfen, bevor Christus den Thron bestieg. Da gäbe es auch verschiedene Bibelstellen, die das belegen. Lukas 10, 18 oder Johannes 12, 31 oder eben auch hier im Offenbarung Kapitel 12. Das könnt ihr dann selbst nachlesen, ich habe die Predigt schriftlich hinten aufgelegt. Nun, ich mache weiter, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Evelyn hat schon gesagt, das geht mindestens 2-3 Stunden, meine Predigt. Sie hat nämlich korrigiert, also sie muss nicht mehr zuhören, sie hat schon alles gelesen. Wenn es nun bei Daniel heißt, dass die Heiligen besiegt werden, dann bedeutet das, dass wir Christen hier in dieser Welt mit weltlichen Waffen unterliegen werden. Wir können mit diesen weltlichen Waffen nicht siegen. Das geht nicht. Hier in der Welt sind wir unterlegen. Jesus sagte, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Er weist darauf hin, dass seine Jünger gegenüber diesen Angriffen menschlich gesehen verletzbar sind. Er war es ja selber auch. Er hat den Tod erlitten. Menschlich gesehen, Ende, aus. Ofen wird kalt. Aber er weist auch noch auf etwas anderes hin. Weil es gibt einen Bereich, in dem Christen nicht, und ich betone das, nicht besiegt werden können, nicht überwunden werden können. Jesus hat nämlich gesagt, das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir, das ist das Geheimnis, in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, klar, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und wenn er sie überwunden hat, gibt er uns Kraft des Heiligen Geistes, auch die Überwinderkraft. Die teuflischen Angriffe können uns das Leben kosten, nicht aber die Seele und die Ewigkeit, wenn wir Gott gegenüber treu sind. Dann lese ich weiter jetzt, Vers 23. Das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Aber nach ihnen wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen. Und er wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Habt ihr das gehört? Er wird die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden. Eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Diese Erklärung musste Daniel genügen. Mehr gab es zu seiner Zeit nicht zu sagen darüber. Es heißt einfach, er wird die ganze Erde auffressen, sie zertreten und zermalmen. Das heißt, er wird herrschen nach Belieben. Es wäre aber falsch, wenn wir denken, das geschieht alles nur mit Waffengewalt. Wir haben vorhin gehört, da ist ein geistlicher Kampf. Da ist ein Kampf mit Mächten, die wir nicht sehen. Aber bei diesem einen Horn kommt das satanische Wesen voll zum Durchbruch. Der Satan bringt die Welt unter seine Herrschaft. Es sind Menschen, die letztlich dastehen, aber dahinter steht der Teufel, der Widersacher Gottes. Es gibt keine Menschlichkeit mehr im Wesen dieser Macht, sondern nur noch die antigöttliche Bestrebung, die Welt aus den Angeln zu heben und Gott zu schaden. Dabei kommt er aber nicht einfach so plump daher, wie man das in erster Linie meinen könnte. Es gibt unzählige Einflüsse, psychische Einflüsse, möglichst schon bei den Kindern. Ich denke, wir müssen da wach sein. Erziehung und Bildung wird mehr und mehr von diesen Dingen geprägt. Das ist das Ziel des Teufels, weil da steht Tieferes dahinter. Denken wir nur mal an das ganze Gendermodell. Die Macht dieses Hornes wird vorbereitet von den 10 vorherigen. Aber nicht alle geben diese Macht freiwillig ab. 3 werden gestürzt, heißt es hier. Aber es ist aus meiner Sicht spekulativ, irgendwelche Namen nennen zu wollen. Also da haben sogar die Reformatoren, Luther hat den Papst als Antichristen gesehen und so weiter. So einfach geht das nicht, nur weil jetzt im Moment, wer müsste dann für die Leute in Syrien, die Christen, die da verfolgt werden, im arabischen Staat, welche Person wäre dann der Antichrist? Nein, wir müssen da irgendwie etwas breiter sehen. Aber wir sehen, dass hier eine Person kommt, der Antichrist wird kommen, meint auch Gerhard Meyer und all die anderen Ausleger, die ich gelesen habe, als eine Person. Das zeigt das eine Horn. Aber wie das geht, wissen wir nicht. Dann lesen wir hier von den 3,5 Zeiten, eine Zeit, 2 Zeiten, halbe Zeit. Und da werden auch Spekulationen gemacht. 1 Jahr, 2 Jahre und noch ein halbes Jahr. Das muss nicht sein, es könnte, ja. Aber man könnte das auch so verstehen. Ich mache hier mal ein Modell, wie man es eben auch verstehen könnte. Da ist eine Zeit. Dieses Horn, das wächst ja heraus. Aus den anderen eine Zeit. Es braucht Zeit, sich zu entfalten, zu entwickeln. Und dann ist es da auf seiner Höhe der Macht, 2 Zeiten. es regiert, es herrscht, es zermahnt, es zermampft, es verfolgt und so weiter und bringt die Welt unter seine Herrschaft. Und dann die halbe Zeit, plötzlich in kurzer Zeit, stürzt seine ganze Macht zusammen durch Gott, den ewigen Herrn. Und die Gemeinde wird getröstet und sagt dann in Tagen, wie viele Tage sie durchhalten muss. Das sind dann 60 Tage mehr als 3,5 Jahre. Aber die Tage wollen doch nicht einfach abgerechnet und abgezählt sein. Es ist eine zählbare Zeit. Das heißt, man sieht das Ende kommen. Jesus sagt, wenn ihr das seht, blickt auf, denn eure Erlösung naht. Es ist eine kurze Zeit im Vergleich zu dem, was diese Weltzeit dann betrifft. Und den Heiligen, und ich lese den Schluss, das Reich und die Macht und die Gewalt über die Könige unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen der Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen. Das war das Ende der Rede, aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen. Doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Man kann eigentlich nur eines sagen, als Gemeinde Jesu haben wir den Auftrag, die Botschaft des Heils in die Welt zu tragen. Denn wer hier durchfällt, der hat nichts mehr zu lachen. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Wir möchten an dieser Botschaft festhalten. Ich habe hinten noch zu der Predigt hinzu ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer aufgelegt. Nächtliche Stimmen. Es ist 4 Seiten lang, ich lese es nicht, aber den Schluss möchte ich doch lesen. Erstes Morgenlicht schleicht durch mein Fenster, bleich und grau. Leichter Wind fährt mir über die Stirn, sommerlich lau, Sommertag. Sage ich nur, schöner Sommertag, was er mir bringen mag. Da höre ich draußen hastig verhaltene Schritte gehen. In meiner Nähe bleiben sie plötzlich stehen. Mir wird kalt und heiß, ich weiß, ja, ich weiß. Eine letzte Stimme verliest etwas schneidend und kalt. Fasse dich, Bruder, bald hast du's vollbracht, bald, bald. Mutig und stolzen Schrittes höre ich dich schreiten. Nicht mehr den Augenblick siehst du, siehst künftige Zeiten. Ich gehe mit dir, Bruder, an jenen Ort und ich höre dein letztes Wort. Bruder, wenn mir die Sonne verblich, lebe du für mich. Lang gestreckt, auf meiner Pritsche starre ich auf die graue Wand. Draußen geht ein Sommermorgen, der noch nicht mein ist, jauchzend ins Land. Brüder, bis nach langer Nacht unser Tag anbricht, halten wir stand. Ein sehr eindrückliches Gedicht, Siegfried Fietz hat es vertont und das geht unter die Haut, wenn man das mal richtig liest. Ich kann es nur empfehlen. Ich bete. Herr, du sprichst uns an. Es gibt eine ernste Zeit. Wir dürfen als Gläubige auch fröhlich sein, wir dürfen feiern, wir dürfen uns freuen an dir, an deinem Wort, wir dürfen loben und preisen, wir haben es auch gesungen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch in einer ernsten Zeit wohnen und dass deine Botschaft einen gewissen Ernst hat. Und wir haben ein Ziel vor uns, was sich lohnt, dafür zu leben, ja, was sich lohnt, dafür zu leiden. Schenk uns den richtigen Blick. Das richtige Verhältnis zwischen Freude und Leid, zwischen Glück und Leiden und Not. Herr, dass wir in allem wirklich dich vor Augen haben und nicht vergessen. Es geht darum, in dieser Welt die schleichenden Versuchungen und Verführungen zu überwinden. Genauso wie standzuhalten dort, wo es ans Lebige geht. Du, Herr, bist mit denen, die über 100 Millionen, die ich gelesen habe, die verfolgt werden. Die direkt am Leib und Leben spüren, in was für einer Zeit wir leben. Herr, erbarm dich und gib du Kraft und Gnade und schenk, dass ihr das Zeugnis nicht verlöscht. Und schenk du uns, dass wir uns nicht verblenden lassen vom Wohlstand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Amen.